HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Ausgedörrte Wiesen und ausgetrocknete Flussbetten. Ganz Hessen ächzt unter der Hitze und mancherorts wird sogar das Wasser knapp. Besonders heikel ist die Lage gerade im Taunus. Dort haben einige Kommunen schon den Wassernotstand ausgerufen. Und das bedeutet, Trinkwasser darf für nichts anderes als zum Trinken, Kochen und für die Körperpflege verwendet werden. Sonst drohen Strafen. Um das zu verhindern, versuchen Städte von Bad Homburg bis Schlangenbad, die Bürgerinnen und Bürger mit sogenannten Wasserampeln zum Sparen zu bewegen. Warum das Problem gerade im Taunus so groß ist und was die Menschen vor Ort von den Sparappellen halten, das hat unsere Reporterin Alicia Lindhof in Taunusstein nachgefragt. Dort steht die Wasserampel seit einigen Wochen auf Rot.
In Taunusstein reiht sich ein Familienhaus an ein Familienhaus. Die Gärten backen in der Mittagshitze, die Rasenflächen sind zum größten Teil strohgelb. Seit Ende Juli steht die symbolische Wasserampel der Stadt auf Rot. Die Menschen in Taunusstein sollen mit dem Wasser aus der Leitung weder ihre Rasen sprengen, noch Pools befüllen oder Autos waschen. Kontrollen und Strafen gibt es bisher keine. Aber das könnte sich ändern, wenn der Wassernotstand ausgerufen werden muss. Die Taunussteinerin Roswitha Stoje findet das richtig.
Das Wichtigste ist, dass wir zum Schluss noch Trinkwasser haben.
Sie hat selbst einen Garten. Aktuell gieße sie nur noch gezielt die Hortensien, sagt Roswitha Stoje. Und auch sonst spart sie, wo sie kann.
Dusche nur noch zweimal in der Woche, sonst wasche ich mich, fange das Wasser morgens auf, nehme das zum Blumengießen.
Dabei geht es bei der Wasserampel nicht darum, dass die Menschen in Taunusstein besonders wenig Wasser verbrauchen sollen. Es würde schon reichen, wenn es bei dem durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch von etwa 120 Litern bleiben würde, sagt Uwe Hartmannshen, Leiter der Taunussteiner Stadtwerke. Doch der wird seit Monaten deutlich überschritten.
Das Problem, was wir haben, ist die sogenannte Spitzenlast. Das heißt, was auf die 120 Liter draufkommt. Wenn man sich überlegt, dass eine Gießkanne mit 10 Litern nicht viel ist. Wir haben 30.000 Einwohner, 30 mal 10 sind wir bei 300.000 Liter pro Tag mehr, wenn jeder Einwohner in Taunusstein nur eine Gießkanne mehr verbrauchen würde.
Natürlich bleibt es nicht bei einer Gießkanne. Je heißer es wird, desto mehr Wasser fließt in Gärten und Pools. Dieses Problem verschärft sich durch den Klimawandel.
Wir haben heute noch hier zu kämpfen mit den Auswirkungen von 2018. Ab 2018 kam kein Regen, ganz vereinfacht gesagt. Die Grundwasserspeicher wurden leer und die Jahre bis jetzt haben auch nicht dementsprechenden Regen gebracht.
Hitze und Trockenheit sorgen für Trinkwassermangel, auch bei uns in Hessen. Und gerade im Taunus müssen schon viele Gemeinden den Trinkwassernotstand ausrufen. Doch ab wann genau gilt denn solch ein Notstand? Das haben wir vor dieser Sendung hr-Info-Reporter Jens Borchers gefragt.
Da muss einfach richtig formal festgestellt werden, jetzt gibt es einen Trinkwassernotstand. Das heißt, die Trinkwassermengen aus der Eigenförderung, also wenn die Kommunen sich selber versorgen, oder aus der Fremdbelieferung oder die Kombination von beiden, die reichen nicht mehr aus, um tatsächlich den Spitzenbedarf bei Trockenheit oder Hitze zu decken. Beispiel Kelkheim ist schon angesprochen worden in dieser Woche. Da hat man sehr klar gesagt, die Bemühungen zum Sparen von Trinkwasser in den letzten Wochen blieben ohne Erfolg. Und damit sind eben Verbote verbunden. Da kann man beispielsweise nicht mehr Gärten, Kleingärten, landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen beregnen, berieseln, bewässern oder sonst irgendwie begießen. Da kann man nicht einfach mehr Auto waschen, die Blumen gießen oder Straßen, Wege oder Rasen- und Grünflächen mit Wasser berieseln. Schluss auch mit dem Trinkwasserverbrauch für private Schwimmbecken beispielsweise. Wer dagegen verstößt, macht sich einer Ordnungswidrigkeit schuldig. Geldstrafen bis zu 5.000 Euro.
In welchen Gemeinden in Hessen gibt es denn mittlerweile einen solchen Trinkwassernotstand?
Also ein Beispiel, das ist Schmitten. Die haben aufgrund der Notlage tatsächlich auch schon beschlossen, dass nachts zwischen 1 Uhr und 3.30 Uhr kein Wasser mehr aus dem Hahn kommt. Woher kommt diese Idee? In Königstein hat man schon ähnliche Erfahrungen gemacht. Da gehen Leute mit der Zeitschaltuhr hin, programmieren die so, dass nachts der Rasensprenger angeht und der wässert dann munter stundenlang vor sich hin die geliebte Grünfläche. Und genau das soll eben nicht sein. Das heißt, im Extremfall, das war in Schmitten der Fall, hat man zu dieser Maßnahme gegriffen. Hahn aufdrehen, Sprinkler anmachen, kommt nichts.
Wie sorgen denn Kommunen eigentlich dafür, dass auch alle von dem Trinkwassernotstand mitbekommen und hinterher keiner sagt, naja, ich habe ja nichts davon gewusst?
Nochmal Beispiel Schmitten. Da ist es so, dass beispielsweise die Feuerwehr tatsächlich durch die Straßen fährt, Lautsprecherwagen, und sagt, so ist die Lage und bitte haltet euch an folgende Sachen. Es gibt die Möglichkeit, von denen viele Kommunen Gebrauch machen, Flyer zu drucken und die über die Ordnungspolizei, Ordnungsamt verteilen zu lassen. Natürlich gibt es die Information über Social Media. Natürlich kann sich jeder auf den Internetseiten der jeweiligen Stadtverwaltung, Kommunalverwaltung über solche Maßnahmen informieren. Also die machen da schon eine ganze Menge und sie verlassen sich natürlich auch zum Teil darauf, dass Medien wie wir, der Hessische Rundfunk, darüber informieren, was gerade in Sachen Trinkwasser Sache ist und was sich daraus dann für Maßnahmen ableiten.
Trinkwassernotstand in Hessen. Immer mehr Gemeinden müssen ihn ausrufen. Und was das konkret bedeutet und wie die Regeln kontrolliert werden, darüber hat uns Jens Borchers informiert. Das 9-Euro-Ticket, das gehört bald der Vergangenheit an. Deshalb haben jetzt die Verkehrsminister der Länder über eine Nachfolgeregelung beraten. Allerdings ohne wirkliches Ergebnis. Denn die Länder fordern, dass die Bundesregierung einen neuen Vorschlag macht. Und was genau sagt Hessens Verkehrsminister Al-Wazir dazu? Das hat ihn meine Kollegin Simone von der Forst vor dieser Sendung im Interview gefragt.
Wir wollen ja ausdrücklich, dass es ein Nachfolgeangebot gibt. Und wir haben ja, als der Bund in der Nacht irgendwann diese Idee hatte, das in Rekordzeit auch umgesetzt, das 9-Euro-Ticket. Und das ist ja auch sehr gut angekommen bei den Menschen. Gleichzeitig ist natürlich auch klar, wir sind in einer Lage, wo wir einerseits steigende Kosten haben. Gerade die Energiekosten sind im Bereich von Bussen und Bahnen wirklich exorbitant gestiegen. Das heißt, wir haben jetzt schon Probleme, das bestehende Angebot zu finanzieren. Wir müssen es ausweiten. Wir wollen ja, dass mehr Menschen das nutzen. Und wir brauchen am Ende eine Lösung, die sagt, dass wir das bestehende Angebot finanzieren können, dass wir das ausweiten können. Weil das schönste Ticket nützt natürlich nichts, wenn am Ende keine Busse und Bahnen mehr fahren. Und solange Christian Lindner sagt, dass er weder für das eine noch für das andere auch nur einen Euro gibt, solange können wir keine Lösung hinkriegen.
Sie schlagen jetzt, um dieses Dilemma zu lösen, ja unter anderem ein deutschlandweites 69-Euro-Ticket vor. Aber einfach nur einen Preis zu nennen, ist ja noch kein Konzept. Wie sieht denn Ihr Konzept aus dafür, dass die 69 Euro dann auch mit der Leistung übereinstimmen, also Busse und Bahnen pünktlich kommen und nicht proppevoll sind?
Wenn wir jetzt durch das 9-Euro-Ticket gesehen haben, dass da wirklich viele Menschen, gerade weil es so einfach ist, gesagt haben, dass sie sich das Nutzen von Bussen und Bahnen sozusagen vorstellen können, dann kann es aus meiner Sicht natürlich nicht sein, dass das weiterhin zu einem Preis von 9 Euro geht. Das ist nicht finanzierbar. Das kostet im Monat ungefähr 1 Milliarde Euro, also 12 Milliarden im Jahr. Sondern da müssen wir natürlich sehr genau sehen, wie wir am Ende ein Angebot schaffen, das besonders für die ärmeren Menschen möglich ist. Da ist mein Vorschlag ein 31-Euro-Ticket. Und gleichzeitig natürlich auch für Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, das haben wir in Hessen ja schon. Und dann ein 69-Euro-Ticket für die anderen. Da sagt der Verband der Verkehrsunternehmen, das kostet knapp 2 Milliarden Euro im Jahr. Das ist aus meiner Sicht eine Summe, mit der man umgehen können muss. Gerade wenn der Bund über Entlastungspakete nachdenkt, angesichts der Energiekostenpreisexplosion. Und das wäre aus meiner Sicht Aufgabe des Bundes.
Das sagte Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir zum Thema 9-Euro-Ticket. Das Interview ist vor dieser Sendung aufgezeichnet worden. Es waren unruhige Tage und Wochen, die hinter Eintracht Frankfurt liegen. Da waren ja die Abgänge der beiden Leistungsträger und Fanlieblinge Martin Hinteregger und Philipp Kostic. Dann gab es diesen suboptimalen Saisonstart und zuletzt auch noch Gerüchte um den bevorstehenden Absprung von Nationaltorwart Kevin Trapp nach England. Jetzt aber gibt's Entspannung im Eintracht-Umfeld. Bei der Auslosung zur Champions League-Gruppenphase haben die Frankfurter attraktive Gegner gezogen und Kevin Trapp bleibt der Eintracht auch erst einmal erhalten. Kein Wunder also, dass Trainer Oliver Glasner gute Laune hat, wie hr-Info-Sportreporter Philipp Hofmeister berichtet.
Er hat tatsächlich keine Flasche Wein aufgemacht, der Oliver Glasner, zur Feier des Tages.
Nee, ich war ab 7 in der Früh bei euch im Rundfunk. Also von dem her konnte ich nicht mal ausschlafen.
War ja auch ein langer Tag, vor allem aber ein guter Tag für die Eintracht. Einer voller Erleichterung. Und diese Erleichterung spürt auch der Trainer sofort.
Ich finde auch heute, wenn ich heute die Stimmung im Training sehe, wurde viel gelacht. Wir haben heute sehr, sehr viele Tore erzielt. Es war so eine gewisse, ich möchte jetzt nicht sagen Aufbruchstimmung, aber wirklich so eine tolle Stimmung, die du auch brauchst.
Mittendrin natürlich Kevin Trapp, der Nationalkeeper, der so etwas wie das Gesicht der Eintracht geworden ist und auch bleiben wird, trotz der losen Anfrage des englischen Spitzenclubs Manchester United. Damit macht Trapp die Fans genauso froh wie seinen Trainer.
Ja, ich bin sehr erleichtert, ich bin sehr froh, dass Kevin sich so klar, auch so schnell bekannt hat.
Der extrem ehrgeizige Trapp, der 5 Sprachen fließend spricht, ist in der Kabine so gut wie unersetzbar. Oliver Glasner sieht das Bekenntnis seines Keepers als klares Zeichen dafür, dass in Frankfurt gerade nichts kaputt geht, sondern vielmehr wieder etwas Neues entsteht.
Weil sonst würde sich natürlich so ein klasse Torwart wie Kevin ja vielleicht für was anderes entscheiden und das deswegen finde ich das auch als Auszeichnung für die Mannschaft, dass er an die Qualität glaubt, dass auch Vertrauen ist an die Mannschaft, Vertrauen an uns Trainerteam.
Trainerteam, Spieler und vor allem Fans euphorisiert aber noch etwas ganz anderes vor dem kniffligen Auswärtsspiel am Sonntag in Bremen. Die lukrative, hochspannende Champions League-Gruppe, in der treffen Glasner und die Eintracht auf die Tottenham Hotspur, Sporting Lissabon und Olympique Marseille.
Sehr attraktive Gegner, sehr tolle Stadien, auch für unsere Fans, super Städte zum Hinreisen und das für mich das Wichtigste, ich denke sportlich alles möglich.
Gute Stimmung bei der Eintracht, denn Torhüter Kevin Trapp wechselt nicht in die Premier League und bei der Auslosung der Champions League Gruppenphase haben die Frankfurter attraktive Gegner gezogen. Infos dazu hatte Philipp Hofmeister aus der HR Info Sportredaktion. Kunst, Musik, Essen, Trinken, Feiern. Das Museumsuferfest in Frankfurt ist wieder da. Zweimal musste es wegen Corona ausfallen, doch jetzt darf Frankfurt endlich wieder seine Kultur- und Flusslandschaft feiern. Alle sind an diesem Wochenende eingeladen. hr-Inforeporterin Dagmar Fulle zeigt uns, worauf sich die Besucher genau freuen können.
Von Salsa bis zur Schlagerparty, vom Tanzcafé über Jazz, Pop, Rock und Flamenco bis zum Orgelkonzert. Jede und jeder findet für sich die passende Musik beim Museumsuferfest. Und das ist erst der Anfang. Rund 500 einzelne Veranstaltungen stehen auf dem Programm an einem einzigen Wochenende. Thomas Feder, Geschäftsführer des Ausrichters der Tourismus und Kongress GmbH Frankfurt, nimmt sich deshalb auch Zeit für seine ganz persönliche Vorbereitung.
Also diese Facetten sind so vielschichtig, dass man sich wirklich einen Plan macht. Ich mache das auch so, so als Stundenplan, und mich dann durch das Fest durcharbeite.
Wie arbeiten? Ich dachte, es geht ums Feiern, um Spaß haben. Na klar, aber man will ja auch nichts versäumen. Obwohl, alles sehen und erleben, das geht sowieso nicht. Wer ganz auf Entspannung setzt, kann auch einfach mal ungeplant schlendern und schlemmen.
Natürlich lässt man sich treiben, denn gastronomisch haben wir über, ich glaube, 50 Nationen, die ihr die verschiedene Spezialitäten anbieten. Auch das nehme ich immer sehr gern wahr, im Endeffekt auch gastronomisch was zu entdecken, was eben nicht immer so üblich ist.
Sagt Thomas Feder und verrät dann doch ein paar seiner ganz persönlichen Highlights. Die halbstündigen Orgelkonzerte zum Beispiel, bei denen die Frankfurter Innenstadtkirchen kleine Pausenoasen im großen Trubel bieten. Die Antiquariatsmeile zwischen Städel und Liebighaus, wo sich Bücherfans ein bisschen wie in Paris fühlen können. Und dabei gibt es noch so viel anderes zu entdecken. In 24 ganz verschiedenen Museen. Zwischen Malerei und Geld, Film und Struwwelpeter, Romantik und Kochkunst.
Nach langer Corona-Zwangspause ist in Frankfurt wieder das Museumsuferfest in Frankfurt gestartet. Was Besucher an diesem Wochenende dort erleben können, darüber hat uns Dagmar Fuller informiert. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Anna Magel. Die Sendung gibt es auch wie immer auf hrinforadio.de.